The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 21. Januar.
It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Die zweite Amtszeit von Donald Trump hat begonnen. Er ist der zweite Präsident in der Geschichte der USA, dem es gelungen ist, nach einer Unterbrechung erneut ins Amt gewählt zu werden. Und er ist wohl der erste Präsident, der sich in göttlicher Mission glaubt.
Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
So Trump in seiner Inauguration Speech. Er bezieht sich auf das Attentat, das während des Wahlkampfs in Pennsylvania auf ihn verübt wurde. Gott habe ihn errettet, damit er, Trump, Amerika wieder großartig machen könne. Was die Voraussetzung dafür ist, das hat er in seiner Rede im Kapitol deutlich gemacht.
We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Keiner wird auf unsere Kosten leben dürfen. Das ist das Fundament des Narrativs seiner Präsidentschaft. Eben America first. Der Vorgängerregierung, die er Establishment schimpft, wirft er vor, zugesehen zu haben, wie die eigene Bevölkerung verarmt, wie das Land in eine Kette von Katastrophen gestolpert ist. Fremde Grenzen würden geschützt, die eigenen vergessen.
We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people.
Mit dem ersten Tag seiner Amtszeit hat Trump den Notstand an der Südgrenze der USA ausgerufen. Dadurch werden neue Mittel und Ressourcen des Pentagons frei. Und aus dem Weißen Haus hieß es dazu, das entsprechende Dekret werde das Militär anweisen, Zitat, unseren Grenzen und der territorialen Integrität Priorität einzuräumen, Zitat Ende. So viel Trump über den Schutz der eigenen Grenzen gesprochen hat, über das westliche Bündnis, über die NATO, über die Ukraine, kein Wort. Dennoch ist deutlich geworden, dass das verbündete Amerika unter Trump vor allem ein forderndes Amerika sein wird, auch in der Wirtschaftspolitik.
Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens.
Trump will dazu eine neue Behörde schaffen namens External Revenue Service. Die soll alle Zölle und Abgaben eintreiben.
For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury.
Was die Energiepolitik angeht, so bedeutet moving forward hier going back. Zurück ins Öl- und Gaszeitalter. Der Green New Deal wird aufgekündigt und auch die Elektroautostrategie der Biden-Regierung.
With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers.
Trump verspricht den Amerikanern ein goldenes Zeitalter, das mit Dekreten, Notstandsverordnungen und auch mit klaren Geschlechterrollen beginnt.
As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Für Wokeness ist kein Platz in Trumps Amerika. Ab sofort gibt es wieder nur zwei Geschlechter, Frau und Mann, fertig. Ach ja, und der Golf von Mexiko soll jetzt Golf von Amerika heißen.
America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Fazit: Auch wenn der Trump der zweiten Amtszeit klingt wie der Trump der ersten, dieses Mal ist er vorbereitet. Daran lassen seine Ankündigungen keinen Zweifel. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP spricht mit meiner Kollegin Carina Mösbauer über Donald Trump und die Ukraine.
Die Hälfte der Ukraine hofft auf Trump. Und wenn Trump das Gefühl bekommt, dass Putin ihn über die Leiste zieht, dann, glaube ich, kann er sehr ungemütlich werden.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die jüngsten Blüten, die der Kryptowahnsinn treibt. Und außerdem lernen wir, dass künstliche Intelligenz manchmal ganz schön dumm sein kann. Und wir ehren ein Genie der Mode, das schon lange weg und doch unvergessen ist.
Von Bayern schnell ins Sauerland. Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, so moniert er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist eine Marke für sich. Die FDP-Politikerin kann nicht nur gepfefferte Karnevalsreden auf Friedrich Merz halten, wie gerade gehört aus dem Jahre 2023. Sie ist auch eines der bekanntesten Gesichter der Liberalen. Die Europapolitikerin gibt sich als unermüdliche Unterstützerin der Ukraine. Sie ist Teil des FDP-Präsidiums und die 66-Jährige ist wichtig für die Liberalen, denn bei Umfragewerten zwischen 3 und 5% kann die Partei jede Wahlkampfhilfe gebrauchen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann war zu Gast auf der Pioneer 2, um mit Carina Mösbauer, unserer Chefreporterin Politik, über die Ukraine, den Wahlkampf und über ihre Partei zu sprechen. Das ganze Gespräch hören Sie auf thepioneer.de. Auszüge aber, die gibt es jetzt und hier.
Frau Strack-Zimmermann, in diesen Minuten wird der 45. Präsident abermals ins Amt eingeführt als 47. Präsident Donald Trump. Viele sprechen von Zäsur, von einer neuen Ära. Was erwartet uns eigentlich jetzt mit diesem neuen alten Präsidenten? Und da gibt es die einen, die sagen, ach, das Amt wird ihn schon wieder mäßigen. Und die erste Amtszeit war ja auch gar nicht so schlimm. Wir sind ja auch alle irgendwie glimpflich davon gekommen. Die NATO gibt es immer noch. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, die zweite Amtszeit wird nochmal von vollkommen neuer Qualität sein. Was erwarten Sie?
Also er ist mit Sicherheit besser vorbereitet. Er weiß, was auf ihn wartet, was er machen kann. Und er hat natürlich in den 4 Jahren, wo er nicht Präsident war und es unbedingt werden wollte, sozusagen Anlauf genommen. Und insofern erwarte ich schon eine Menge. Die Frage ist aber nicht, was erwarte ich von Trump oder wir, sondern was müssen wir eigentlich tun, um ein bisschen entspannter damit umzugehen, entspannter ernst nehmen. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Die Vereinigten Staaten spielen für uns in vielerlei Hinsicht als Handelspartner, als Sicherheitspartner eine riesige Rolle. Und ich glaube, dass wir das System von Trump verstehen sollten. Und das ist eigentlich relativ einfach. Er wird bei allem maximale Forderungen stellen. Er wird Dinge in den Ring werfen, wo alle den Atem anhalten und sagen, kann nicht sein, der hat sie nicht alle, können wir nicht liefern, können wir nicht leisten. Das ist aber sein Prinzip. Dann wird er auch drohen, so eine leichte Drohung mal fallen lassen, ohne konkret zu werden. Das heißt, wenn man dieses System erkannt hat, dass wir mal sagen sollten, also ich spreche jetzt auch für Europa, Deutschland, Europa, was wollen wir eigentlich? Wir sind ein großer Kontinent, ein wichtiger Kontinent, und unter diesem Druck auch unsere Stärken wieder zu entdecken, ist eigentlich eine große Chance. Vielleicht sitzen wir hier in 4 Jahren und wir sagen, vielleicht haben wir diesen Mann gebraucht, dieses Destruktive, um mal selber zu verstehen, dass wir nicht unser Leben in Europa aufbauen können, angesichts der vielen Lagen, in der wir heute sind, nur aufbauend aus den Vereinigten Staaten. Das ist einfach vorbei. Das sind Konkurrenten, Freunde, aber auch Konkurrenten, auch wirtschaftlich.
Sie sind ja jetzt vor Ort in Brüssel, Straßburg. Wie nehmen Sie es denn wahr? Also erkennt man darin auch eine Chance und bereitet man sich jetzt vor? Und ist in den letzten 2 Monaten auch was passiert, um Trump etwas entgegensetzen zu können oder auch um dieses transaktionale Verständnis, was er ja von Politik hat, also der Dealmaker, um ihm da Angebote machen zu können?
Ja, also ich glaube wirklich, dass es auch eine Chance ist, dass wir als Europäer wettbewerbsfähig werden müssen, uns klar sein, dass viele Gewissheiten schlichtweg nicht mehr da sind, mit dem 2. Angriffskrieg Russland auf die Ukraine, Energie günstig zu bekommen, der große chinesische Markt, der natürlich gerade für die Deutschen von großer Bedeutung ist und war, auch der wird sich verändern. Das heißt, der Druck steigt, auch andere Handelspartner zu finden. Und eben die Sicherheitspolitik, mit der ich mich jetzt seit 8 Jahren beschäftige, die wird jetzt richtig durchgerüttelt, denn die Vereinigten Staaten werden definitiv nicht unsere Sicherheit gewähren. Und ich habe neulich mich mit einem Kongressabgeordneten Republikaner aus Ohio unterhalten, der sehr unverblümt gesagt hat, die NATO ist keine Sicherheitsgarantie für Europa, sie ist ein Bündnis und im Bündnis muss jeder das geben, was erforderlich ist. Und das war eine klare Ansage an alle europäischen Staaten, mehr zu tun und auch aktiver zu sein.
Auch wenn Sie sagten, man soll jetzt nicht über jedes Stöckchen springen und vielleicht erstmal durchatmen und dann reagieren auf Forderungen, die da kommen. Er ist ja doch jetzt schon ziemlich laut gewesen so in den letzten Wochen. Also Kanada, Grönland, Panama-Kanal, Golf von Mexiko. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob er das wirklich dann ernst meint. Also er hat wirtschaftliche und militärische Mittel nicht ausgeschlossen. Aber allein die Tatsache, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, die ja traditionell auch die Schutzmacht ist und der Garant dafür, dass es irgendwie eine internationale Sicherheitsordnung gibt, in der territoriale Integrität gewahrt ist und die Souveränität von Staaten, dass der solche Forderungen aufstellt. Welche Bedeutung hat das?
Ich glaube, dass bei Trump eingebettet in die Lage, in der wir sind, international auch für die Amerikaner eine Menge auf dem Spiel steht. Also schon unter Bush, Clinton, Obama wurde Europa immer gebeten, mehr zu machen, nach dem Motto, die Vereinigten Staaten schauen in den Indo-Pazifik, Thema China, der große Systemherausforderer, und ihr kümmert euch um Europa, Mittlerer Osten, Afrika. Das hat Europa aber nicht gemacht. Das ist das eine. Und dann, wenn man sich die Landkarte anschaut, kommt etwas hinzu, und da sind wir beim Thema Dänemark, dass aufgrund des Klimawandels das ewige Eis, was eine natürliche Grenze nördlich von Kanada war und damit den Nordatlantik schützte vor russischen Angriffen, schmilzt. Und dort werden Schiffe oder können bereits Schiffe durchfahren. Und das bedeutet eine unmittelbare Gefahr für die Vereinigten Staaten, dass nämlich heute in den Nordatlantik anders geschützt werden muss. Und ich stelle mir vor, er sitzt jetzt vor der Landkarte, dann wird er Berater haben und dann wird er sagen, was ist denn da oben los, abgesehen davon, da sind Bodenschätze. Da sagt er, Dänemark, die können das doch gar nicht, das müssen wir machen. Und die Kanadier, die liegen dazwischen, die können das auch nicht. Kanada hat übrigens eine ganz kleine Armee, weil eben sie, die Kanadier hatten im Norden Eis, im Süden die Vereinigten Staaten, im Westen den Pazifik, im Osten den Atlantik. Und diese Gewissheit ist auch weg. Und deswegen meine ich, sollte man aus der NATO heraus sich mit den Amerikanern klar machen, dass eben diese Route dort oben geschützt werden muss und dass man das aus der NATO-Sicht heraus machen muss. Das ist in der NATO bekannt, aber er hat es jetzt gesagt. Er lenkt aber damit auch von anderen Krisenherden ab, denn das ist nicht primär dort oben. Er provoziert Dänemark, er nervt die Kanadier und gleichzeitig wird aber in Gaza ein Frieden, also ein Waffenstillstand verhandelt. Das ist schon Scheinwerfer in die Richtung, um hier ungestört zu arbeiten.
Aber es ist ja so, dass er Militärbasen hat auf Grönland. Also es ist ja nicht so, dass sie da nicht präsent sind.
Nein, die haben zwei Militärbasen, aber das reicht eben nicht mehr, um eben das zu schützen, um was es geht. Und wie gesagt, russische oder chinesische Schiffe im Nordatlantik sind eine unmittelbare Gefahr für die Vereinigten Staaten, die es bis dato nicht gab.
Aber nochmal ein Thema, wo man ja auf jeden Fall eine gewisse Veränderung oder sagen wir mal eine Initiative von Trump erwartet, ist die Ukraine. Und noch ist irgendwie unklar, was macht er da. Er hat angekündigt, erst in 24 Stunden, jetzt in ein paar Wochen den Krieg lösen zu wollen. Die Frage ist, wie? Also wird er eher die Ukraine sogar noch stärker ausstatten mit Waffen und vielleicht Reichweitenbeschränkungen noch stärker aufheben? oder wird er ihr die Waffen entziehen und sagen, ihr bekommt jetzt nichts mehr? Also um eben Druck auf den einen oder anderen Verhandlungspartner auszuüben. Welche Szenarien sind denkbar oder realistisch? Was haben Sie da möglicherweise auch so an eigenen Erkenntnissen aus Brüssel? Womit rechnet man jetzt?
Also das Erste, Trump will in die Geschichte eingehen. Er hat ja für sich immer in Anspruch genommen, als er 4 Jahre Präsident war, hat es keinen Krieg gegeben. Das war natürlich einfach Zufall, weil es war natürlich der zweite Angriff 2022 wäre vielleicht, wenn Trump Präsident gewesen wäre, nicht passiert, wissen wir aber alles nicht. Das ist ja hätte, Fahrradkette. Also insofern, was gibt's für Szenarien? Putin selber hat ja die Tage gesagt, er sei bereit für einen Waffenstillstand und er wird Bedingungen stellen. Putin wird Bedingungen stellen. Das wird natürlich Trump nicht einfach so hinnehmen. Und die Frage wird sein, und das räume ich ein, beunruhigt viele, wenn die nicht, dass Waffenstillstand herrscht, das wünschen sich auch die Ukrainer, sondern was passiert objektiv? Wird diese Grenze zwischen Ost- und der Westukraine eingefroren? Diese eingefrorene Kriegslagen sind ja sehr beliebt, schon seit Jahrzehnten, und führen aber nie zu Frieden, sondern sie führen zu einem Diktatfrieden, was junge Menschen in der Ukraine nie tolerieren werden. Das ist ja erst der erste Teil. Also die Ostukraine sind ungefähr 25% der Ukraine, so groß wie Portugal, also gewaltig. Die Frage wird sein, wer sichert, wer gibt die Sicherheitsgarantien? Sind das die Amerikaner oder sagt Trump so, ihr lieben Europäer, ihr sichert jetzt diese Linie. Was heißt das für uns? 50, 60, 70.000 Soldaten müssten dorthin. Die Bundeswehr wäre daran beteiligt. Also es ist jetzt sehr viel Spekulation. Ich glaube allerdings, dass er inzwischen wahrgenommen hat, dass die russische Armee so stark ist, dass Putin eigentlich gar keinen Grund hat, um jetzt zu sagen, jetzt hören wir mal auf. Und das wird jetzt die Frage des Deals sein. Die Hälfte der Ukraine hofft auf Trump. Und wenn Trump das Gefühl bekommt, dass Putin ihn über die Leiste zieht, dann, glaube ich, kann er sehr ungemütlich werden. Denn das Potenzial hat er und die Amerikaner sind deutlich den Russen überlegen. Zumal, wenn Sie mir den Gedanken noch erlauben, in Russland 12.000 nordkoreanische Soldaten inzwischen kämpfen. Aber damit holt er den indopazifischen Konflikt, Nord-Südkorea, Südkorea enger Verbündete von den Vereinigten Staaten, holt er nach Europa. Und damit wird dieser Konflikt über die territoriale Frage der Ukraine, und das ist ein Völkerrechtsbruch, was dort passiert ist, wird das ein globaler Konflikt.
Ich würde gerne da nochmal nachhaken, die territoriale Integrität der Ukraine. Wie auch immer jetzt so ein Waffenstillstand oder dann Friedensabkommen aussieht, klar ist ja wahrscheinlich, dass die Ukraine erstmal auf Gebiete verzichten wird müssen und eben nicht in ihren Grenzen von 94 bestehen kann. Welche Konsequenz hat das denn, wenn man, wenn im Grunde genommen klar ist, da ist ein Aggressor, der mit Militärgewalt in sein Nachbarland eingefallen ist und erstmal ein Stück Land gewonnen hat?
Ja, es ist der erste wirklich territoriale Krieg, wo Grenzen verschoben werden, im wahrsten Sinne des Wortes, nach 1945. Und genau darum geht es. Weil wenn das Mode wird, ich sage das mal in Anführungszeichen, dann wird das für Europa ein riesiges Problem werden. Und der große Beobachter dieser ganzen Szenarien ist China. Die schauen nämlich, sind die Europäer, die ja wirtschaftlich im Vergleich zu vielen Regionen der Welt immer noch bei aller Schwäche stark sind, wehren die sich? Sind die in der Lage oder sind die so dekadent oder weicheierig geworden, dass die nur reden von Friede und Freiheit? Aber wenn es drauf ankommt, dass ihr System des Friedens und der Freiheit angegriffen wird, können die sich überhaupt wehren? Und das wiederum wird einen Effekt haben, wie China sich gegenüber Taiwan verhält. Und deswegen glaube ich, dass da durchaus eine größere Linie gezogen wird für Europa. Also zuerst muss die Ukraine entscheiden. Ukraine ist das Land, was überfallen worden, was Hunderttausende von Menschen verloren hat. Die Ostukraine gibt es de facto nicht mehr. Da ist alles zerstört. Vermiemte Felder, um Hunger auszulösen weltweit. Die Ukraine ernährt 70 Millionen Menschen weltweit. Die Ukrainer werden das letztendlich für sich entscheiden müssen. Aber wer auch an den Tisch gehört, ist natürlich Europa. Weil es kann nicht sein, dass Russland und die USA darüber entscheiden, wie dieser europäische Kontinent weiter überlebt oder lebt.
Das ganze Interview mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gibt es, wie gesagt, für Pioneers. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Viel Spaß beim Hören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da war gestern Ruhe, zumindest an der Wall Street. Die Börse hatte zu. Aber es gibt Nachrichten von Melania Trump, der neuen First Lady. Und unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß warum. Also ab nach New York und guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, auch Melania hat jetzt genau wie ihr Mann eine eigene Kryptowährung rausgebracht, den Melania Coin. Sie kündigte ihre neue digitale Währung auf Social Media an und direkt zum Handelsstart ging der Coin auch erstmal mit über 50% ins Plus mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden Dollar. Zu der Zeit fiel dann auch der Trump-Coin um bis zu 40%. Trotzdem war die Kryptowährung von Donald Trump die am meisten gehandelte auf der Solana-Blockchain, die von Melania auf Platz 4. Inzwischen ist der Wert des Melania-Coins aber auch schon wieder stark gefallen und liegt jetzt nur noch knapp 1% im Plus. Also auch hier haben wir eine spekulative Zockeranlage, die nichts mit einer konservativen Langzeitanlage zu tun hat. Analysten äußerten auch schon Bedenken wegen möglicher Interessenskonflikte, weil die Einführung dieser Coins zeitgleich mit der Amtseinführung von Donald Trump stattfand.
Anne, sag uns, was wird denn in dieser Woche noch wichtig an der Wall Street?
Ja, also gestern war die Börse ja geschlossen wegen Martin Luther King Day Feiertag. Heute werden die Anleger erstmal Trumps Amtseinführung zu verdauen haben. Die Futures schwankten aktuell zwischen Plus und Minus. Das zeigt, wie unsicher die Anleger einfach gerade sind. Abgesehen davon nimmt die Berichtssaison volle Fahrt auf mit den Bilanzen von unter anderem Netflix, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, American Express und Verizon. Aktuell hatte sich der S&P 500 Index auch wieder neuen Rekordständen genähert nach den guten Inflationsdaten letzte Woche. Also mal schauen, ob wir an dieser guten Laune anknüpfen können.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die sogenannte intelligente KI von Apple gar nicht immer so intelligent ist. Apple musste vergangene Woche sein KI-System Apple Intelligence überarbeiten. Genauer gesagt wurde eine Funktion für Nachrichten vorerst abgeschaltet. Schade, denn die Idee war ja nicht schlecht. Die KI sollte nämlich Nachrichtenartikel analysieren und in kurz zusammenfassende Push-Benachrichtigungen umformen, sodass man mit einem Blick wichtige Informationen erhält. Dumm nur, wenn der Push nicht stimmt. So bekamen Nutzer zum Beispiel Benachrichtigungen der New York Times, Benjamin Netanyahu sei verhaftet worden. Auch Nachrichten der Washington Post fasste die KI falsch zusammen. Nun behauptete sie, Pete Hegseth, Trumps angehender Verteidigungsminister, sei gefeuert worden. Trumps Zölle würden die Inflation beeinflussen und die republikanischen Politiker Marco Rubio und Pam Bondi seien als Minister im US-Kabinett bestätigt worden. Alles Quatsch. Yuval Noah Harari, Bestsellerautor und Philosoph, warnt schon länger vor künstlicher Intelligenz.
So a lot of people hope, fantasize that AI will tell us the truth about the world. It will not. It will just create a new world, much more complicated, much more difficult to understand than the world we know today.
Künstliche Intelligenz also mache die Welt nicht wahrhaftiger, sondern die KI erschaffe ihre eigene, komplizierte Welt, die wir vielleicht gar nicht mehr verstehen und die uns nicht mehr versteht. Apple hat nun angekündigt, fortan anzuzeigen, wenn die Push-Nachricht von einer KI erstellt worden ist, als Warnhinweis sozusagen. Nun, um Fehler zu machen, brauchen wir keine KI. Da genügt der Mensch sich selbst.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Christian Dior eigentlich Diplomat hätte werden sollen. Das war zumindest der Plan seiner Eltern. Vor 120 Jahren wurde Christian in gehobenen Verhältnissen geboren im Westen Frankreichs. Weil der erfolgreiche Vater es so wollte, studierte Christian Politik an der Universität von Paris und machte eine diplomatische Ausbildung. Aber sein Herz schlug für das Schöne. Er war ein begabter Zeichner und schließlich unterstützte ihn sein Vater dabei, eine kleine Galerie zu eröffnen. Dort zeigte er unter anderem Bilder des jungen Salvatore Dalí. Als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Frankreich einfielen, meldete Christian Dior sich als Soldat an der Front. Nach der Niederlage gegen Hitler ging er von der Front ins Atelier für Modedesign und kreierte im Laufe der nächsten Jahre das, was man im Nachkriegseuropa bald den New Look nennen würde. Betonte Schultern, schmale Taille, voluminöse Röcke. Christian Dior traf damit einen Nerv. Nach den bitteren Kriegsjahren voller Entbehrung und Not freuten sich die Frauen der höheren Gesellschaft, sich als mondäne Damen präsentieren zu können, dank seiner Mode. Zu den Kundinnen gehörten darum bald Berühmtheiten wie Ava Gardner und Marlene Dietrich.
Ich bin die Fische Lola, der Lippig der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal.
Dior war nicht nur Ästhet, sondern auch Geschäftsmann. Er lizenzierte Produkte mit seinem Namen. Parfums, Strümpfe, Handtaschen. Und damit stieg er auf zur Weltmarke und wurde steinreich. Sein virtuoses Leben ging früh zu Ende. Christian Dior verstarb mit gerade mal 52 Jahren. Sein Schüler Yves Saint Laurent übernahm die Geschäfte und baute die Marke Dior weiter aus. Was bis heute bleibt, ist der Glamour, den sein Name umgibt, und der grandiose Stil seiner Mode, die er auch als Mission verstand. Von Christian Dior ist der Satz überliefert: Tief in jedem Herzen schlummert ein Traum. Und der Modeschöpfer weiß es. Jede Frau ist eine Prinzessin.
You are so beautiful.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
To me, you are so beautiful. To me, can't you see? To me, can't you see?